Klagelieder 3. Ich bin der Mann, der Elend sehen muss durch die Rute des Zornes Gottes. Er hat mich geführt und gehen lassen in Finsternis und nicht ins Licht. Er hat seine Hand gegen mich gewendet und erhebt sie gegen mich Tag für Tag. Er hat mir Fleisch und Haut alt gemacht und mein Gebein zerschlagen. Er hat mich ringsum eingeschlossen und mich mit Bitternis und Mühsal umgeben. Er hat mich in Finsternis versetzt, wie die, die längst tot sind. Er hat mich ummauert, dass ich nicht heraus kann, und mich in harte Fesseln gelegt. Und wenn ich auch schreie und rufe, so stopft er sich doch die Ohren zu vor meinem Gebet. Er hat meinen Weg vermauert mit Quadern und meinen Pfad zum Irrweg gemacht. Er hat auf mich gelauert wie ein Bär, wie ein Löwe im Verborgenen. Er lässt mich den Weg verfehlen. Er hat mich zerfleischt und zunichte gemacht. Er hat seinen Bogen gespannt und mich dem Pfeil zum Ziel gegeben. Er hat seine Pfeile mir in die Nieren geschossen. Ich bin ein Hohn für mein ganzes Volk und täglich ihr Spottlied. Er hat mich mit Bitterkeit gesättigt und mit Wermut gedrängt. Er hat mich auf Kiesel beißen lassen. Er drückte mich nieder in die Asche. Meine Seele ist aus dem Frieden vertrieben. Ich habe das Gute vergessen. Ich sprach, mein Ruhm und meine Hoffnung auf den Herrn sind dahin. Das sind Worte eines lebendigen Gottes.
Ich weiß nicht, wie es euch mit diesem Text geht. Worte eines lebendigen Gottes. Wir hätten gerne einen Gott. Ich hätte gerne einen Gott, der so ist wie wir. Der uns nie überrascht. Oder sogar schockiert. Und das sind ja schockierende Worte. Aber ihr Lieben, was in dieser Reihe Gott ungezähmt deutlich werden soll, ist, dass dieses Gott ist der ganz andere. Und dieser Gott, der lässt sich nicht vor unseren Karren spannen. Und dieser Gott, er lässt sich nicht zähmen. Und heute geht es um den Zorn Gottes. Dominik hat es schon gesagt, es ist alles andere als ein werbewirksames Thema für eine junge Kirche wie uns. Wir sind eigentlich bescheuert. Das ist so ein Thema denn, oder? Und dieser Bibeltext ist ein Klagelied und das ist sehr poetisch. Eigentlich eben ein Lied. Und dieses, ich meine, manche Christen, okay, du wirst es vielleicht, wenn du kritisch bist, von außen bejahen, manche Christen sehen aus wie ein lebendiges Klagelied, wenn du sie siehst. Und das wollen wir nicht sein. Aber dieses Lied aus dem 6. Jahrhundert vor Christus, 6. Jahrhundert vor Christus schreibt, dichtet, komponiert Jeremia, 6. Jahrhundert vor Christus. Und Jeremia wird als der weinende Prophet, als der weinende Pastor und Prediger bezeichnet. Und das Volk, für das er schreibt, wenn man sagen kann, es ist eine düstere Zukunft, wäre es total untertrieben. Es gab keine Zukunft mehr für dieses Volk in der Zeit, in der er das schreibt. Keine Zukunft, keine Hoffnung. Die Babylonier hatten die Hauptstadt platt gemacht, die besten Leute deportiert ins Ausland, Familien waren zerrissen, Hunger war an der Tagesordnung, man wusste nicht mehr, wie es weitergehen sollte. Gewalt, es war wirklich so, die Babylonier haben Leute eingemauert, bei lebendigem Leib zugemauert, bis sie krepiert sind. Und es gab keine Zukunft mehr. Gottes Gegenwart, der Tempel war zerstört, die heiligen Geräte weggeschafft, Gott war weg. Und aus diesem Text, aus diesem Klagelied, was Teil der heiligen Worte, der besonderen Worte der Schrift, der Bibel ist, die sehr authentisch ist, anders wie wir Christen, möchte ich 3 Punkte nennen heute, die diesen Zorn Gottes mal uns eine Perspektive auf diesen Zorn geben. Und diese 3 Punkte sind: unter Gottes Zorn wird gelittenes Leid. Das ist vielleicht noch das Einfachste. Nachvollziehbar. Zweitens, unter Gottes Zorn ist Frieden. Versteckt sich Frieden. Und drittens, unter Gottes Zorn versteckt ist Hoffnung. Das Leid ist Frieden, ist Hoffnung. Erstens, unter Gottes Zorn ist Leid. Das sind ja, Dominik, du hast das klasse gelesen. 18, wenn wir den Text lesen, 18 gnadenlose Schüsse, die dieser weinende Prophet am Anfang dieses Kapitels loslässt. Und sie sind einzigartig ehrlich, authentisch und völlig vernichtend. Worte, die unser Gottesbild, was wir von Gott denken, radikal in Frage stellen. Und egal, ob du ganz kritisch außen bist und sagst, keine Ahnung, was Gott ist, vertraue dem nicht, bin halt mal hier reingerutscht, oder ob du total drin bist und sagst, ich bin Christ, schon vor der Geburt irgendwie, ja, radikal in Frage stellen. Ich habe einen ähnlichen Brief in einem Krankenhaus geschrieben, vor einigen Jahren, als ich dort lag und all mein Leben zusammengebrochen schien. Und ich habe gesagt, jetzt schreibe ich diesem Gott mal einen Brief. Ich habe keinen Bock zu beten, ich habe keinen Bock mehr, irgendwas für ihn zu machen. Ich schreibe ihm den Brief. Und dieser Brief sah so ähnlich aus wie das, was Jeremia hier geschrieben hat. Es ist finster in meinem Leben. Wo bist du? Ich fühle mich eingemauert. Du hast mich verlassen, oder? 18 gnadenlose Schüsse, und Gott lässt das mit sich machen. Worte, die unser Gottesbild in Frage stellen. Und er schreibt so, ich bin der Mann, der Elend sehen muss. Und jetzt können wir uns fragen, ja, Jeremia denn, durch krasse Umstände, die du erlebst, Naturkatastrophen, Tsunami, was war los gerade?
Nee.
Durch andere Menschen, die Leid in dein Leben gebracht haben. Missbrauch, irgendwie war es ein Unfall, den du erlebt hast. Deine Vaterrolle, Mutter, die du erlebt hast als destruktiv. Nö. Oder als drittes, deine eigene Schuld. Dein eigenes Versagen, den Mist, den du gemacht hast, blöde Entscheidungen, also irgendwelche Dinge. Nee. Vers 1 sagt es durch eine Sache. Durch die Route seines Zornes. Durch die Route des Zornes Gottes. Ich habe einmal in meinem Leben eine Route auf meinen Arsch gekriegt. Eine richtige Route. Hose runter, Hinterteil raus, Route drauf. Und ich weiß, wie sich das anfühlt. Und du kannst den nächsten Tag auf dem Stuhl sitzen in der Schule. Und es ist nichts Schönes. Hier ist gemeint die Route des lebendigen Gottes. Und Jeremia sagt ja 14 Mal eher, Gott, den er doch liebt, und das war sein Problem, dem er sein Leben verschrieben hat. Er hat mich in Finsternis reingetreten und er hat mich ummauert. Da ist dieses Bild von jemand, der wirklich eingemauert ist. Bei lebendigem Leid, dass er nicht rauskommt. Und das Gewehrfeuer wird nur in Vers 8 unterbrochen. Und wenn ich schreie und rufe und bete, so stopft er sich die Ohren zu, dass er nicht hört. Und Jeremia hat nicht den Hauch eines Zweifels, wer hinter all dem steckt. Es ist der lebendige Ort. Gott ist der Ursprung seiner Qual. Und dann spricht Jeremia diesen unbeschreiblichen, unsagbaren Satz aus, den du vielleicht auch schon mal gesprochen hast, ähnlich: mein Ruhm, das heißt mein Glanz, meine Ehre, meine Hoffnung, mein Vertrauen auf diesen Gott ist dahin. Und jetzt sagst du vielleicht, Moment mal, wir reden hier über einen Gott, den viele von uns kennen und den wir dir bekannt machen wollen. In unserem Gottesdienst unter anderem. Und wir haben seit 2 Jahren, Dominik hat es auch gesagt, einiges uns an Zeit, an Nerven, an Kritik, an manchmal schlaflosen Nächten, an Ideen, an Kraft uns investiert, damit wir diesen Gott einladend repräsentieren. Und wir reden in Herzfabrik, dass es ein Unterschied ist, ob du diesen Gott theoretisch etwas über ihn weißt oder ob du ihn kennst. Dass du eine Herzensbeziehung zu ihm brauchst. Und dass es umso besser ist, je näher du ihm bist. Das, was wir heute von ihm repräsentieren, das klingt alles andere als einladend. Und man muss sich fragen, gibt es zu diesem Gott, zu diesem zornigen Gott, gibt es eine Alternative? Na klar. Es gibt manche Alternativen. Also, ich will mal nur auf eine, die viele andere repräsentiert, noch mit nennen. Vielleicht hast du es in manchen Wartezimmern von irgendwelchen Arztpraxen schon mal eine Zeitschrift gesehen, die heißt Happiness. Happiness, falsch geschrieben auch noch, in Mindstyle-Magazin, besonders für Frauen. Ja, man sieht es so ein bisschen an dem Layout. Für zeitgemäßes Glücklichsein. Dort drin schreibt der Autor Eckhart Tolle, der immer mal wieder was schreibt. Er schreibt einen interessanten Satz, den ihr wahrscheinlich nur sehr schwer versteht, ich auch. Ich mute ihn trotzdem euch zu. Er schreibt: Betrachtet man die Umstände von einer höheren Warte aus, dann sind diese weder positiv noch negativ. Sie sind, wie sie sind. Und wenn es dir gelingt, alles, was ist, zu akzeptieren und anzunehmen, dann gibt es für dich kein Gut und kein Böse. Dann existiert nur noch ein höheres Gutes. Was heißt das? Das heißt, Freunde, es gibt keinen Grund, auf irgendetwas zornig zu sein. Nicht für Menschen und schon gar nicht für Gott. Es gibt nichts, wozu du Nein sagen sollst und brauchst. Und das klingt irgendwie so happy und tiefenentspannt. Aber macht das Sinn? Wir leben in einer Welt, wo wir alle Nein sagen. Wir sind notorische Neinsager und das mit gutem Recht. Die Medien sind voll davon. Sobald was passiert, Leid, Naturkatastrophen, Tsunami, rechte Gewalt. Wir sagen Nein. Und das ist völlig egal, ob du an Gott glaubst oder ob du heute sagst, ja, ich glaube diesem Gott. Übrigens ist noch ein Unterschied, ob du an Gott glaubst oder ob du Gott glaubst. Und ich bin sicher, sehr sicher, dass du Nein sagst zu Armut und Amokläufen. Dass du Nein sagst zu Bestechlichkeit und Brustkrebs. Dass du Nein sagst zu Missbrauch im Kindesalter. Und deinem Missbrauch, zu Ungerechtigkeit. Zu Unfällen. Gestern Abend stand jemand hier draußen, Auto geparkt an der Straße und eine volle Kanone ist jemand hinten rangefahren und abgehauen. Und wir haben alle gesagt, und die Frau kam rein, nein, das kann doch nicht sein. Und es ist ungerecht. Wir sind Neinsager, absolute Neinsager. Das sind kleine Kinder übrigens, wenn du Kinder hast, Neinsager. Und das ist die notwendige Realität. Wir leben von kompromisslosen und zornig trotzigen Neins. Sonst wäre diese Welt nicht so, wie sie wäre. Und ein kleiner Exkursgedanke für dich. Bin überzeugt, dass diese in uns angelegten Neins, diese Rebellion in uns, die positive Rebellion, zu allem Bösen, zu aller Ungerechtigkeit, letzten Endes zeigt, dass dort draußen etwas ultimativ Gutes ist. Ein Maßstab, zu dem du instinktiv dich hingezogen fühlst. Den du damit bejahst, wenn du Nein sagst. Und ihr Lieben, wenn wir Menschen schon Nein sind, die wir uns so leicht betrügen und verführen lassen von diesem ganzen Wellness, von Bestechlichkeit und von, ja, wie viel mehr Gott? Wie viel mehr dieser Gott? Und vielleicht brennt jetzt an dieser Stelle dieser Predigt eine Frage auf deinem Herzen. Und viele Menschen haben mir diese Frage schon gestellt, vielleicht auch dir schon. Wie bitteschön kann ein Gott der Liebe zugleich zornig sein und mit Rute und so? Wenn er wirklich liebt, kann er denn nicht alle Menschen, mich eingeschlossen, einfach so annehmen, wie sie sind? Ich möchte dem was entgegenstellen, also vielleicht auch ein bisschen bekanntig, in einen Satz, in eine These, die ich glaube, da steckt ganz viel drin. Und zwar, alle Menschen, die wirklich lieben, werden manchmal zornig. Und das nicht trotz, sondern gerade wegen ihrer Liebe. Was heißt das? Ihr Lieben, als meine Verlobte damals fremd ging, kurz bevor wir geheiratet haben, dann saß ich nicht in meinem Zimmer und habe gesagt, ach, es ist halt passiert. Ich muss das Ungerechte halt in mein Leben integrieren und einfach Schulter zucken. Ich war zornig. Wisst ihr warum? Weil ich sie geliebt habe. Und weil ich gesehen habe, wie sie ihr Leben ruiniert hat. Kurze Zeit später ist die Beziehung wieder kaputt gegangen und so weiter. Wenn ich für meine Kinder was baue oder was kaufe, was von Wert ist, Und erlebe, dass meine Kinder diese Sache kaputt machen. Als Beispiel, wir hatten mal einen so einen Fahrradanhänger gekauft, nagelneu, war teuer, Geld. Dieser stand in der Garage, wir hatten ihn ein paar Tage und ich kam in die Garage und habe gesehen, hinten dran, rechts, links, sind überall, da hat er so ein Fenster, man kann ihn zumachen mit so einer Plane und das sind so Fenster, wo die Kinder rausgucken können, sind überall, vielleicht in einem Abstand von 2 Zentimetern, überall so 1 Millimeter Löcher drin. Links und rechts, alles kaputt. Bitte, Moment mal, zuck ich jetzt höflich die Schultern und sage, okay, sind halt Kinder, ne? Notorische Neinsage. Ich war richtig zornig. Und das haben sie zu spüren bekommen. Ich habe unter anderem was unternommen, was meinem Sohn sein soll, wenn ich mit seinen Sachen so umgehe. Und ich hatte ein Rad von seinem Fahrrad abgebaut und dieses Fahrrad einfach stehen lassen. Und dann kam er entrüstet, wer hat mein Fahrrad kaputt gemacht? Und jetzt kann ich nicht mehr fahren. Ich sagte, so ist das. So ist das, wenn, verstehst du? Ich kann sehr wütend werden. Und das nicht trotz, sondern wegen meiner Liebe. Wenn du dein Kind vor einer krassen Gefahr rettest, vielleicht kennst du das, wenn du Eltern bist, Mann, Frau, wenn ihr Kinder habt. Und es stürzt irgendwo rein. Oder es zieht sich eine Plastiktüte über den Kopf. Und du siehst das. Dann gehe ich zumindest hin und ich habe mich manchmal gefragt, warum ich da so zornig bin, so emotional. Gehe hin und sage, und rüttelt. Einmal ist unser Sohn, als wir in Schweden im Urlaub waren, einfach von so einem Steg runtergesprungen, mitten ins Meer rein. Und wir saßen so 50 Meter weg und haben das gesehen. Das ist ja bescheuert. Ich bin losgerannt, habe ich es nicht gesagt. Ja, muss er halt die Konsequenzen löffeln. Ich habe mir so Schultern gestellt, ich bin losgerannt, bin dort reingesprungen, habe ihn geschüttelt. Wie kannst du nur? Oder vielleicht, wenn dein Kind sich so eine Plastiktüte über den Kopf stülpt, dann gehst du hin und bist zornig erstmal. Wie kannst du nur? Warum machst du das? Instinktiv. Weil du dein Kind lieb hast. Weil du es leidenschaftlich liebst. Wenn du einen Menschen liebst und mitbekommst, wie jemand anders oder er selber sein Leben ruiniert. Durch ungute Beziehungen, durch Internetabhängigkeit, durch Alkohol oder Drogen, zerstörerische Beziehungen und andere mobben ihn oder und so weiter von außen, dann bist du wütend. Ich bin regelmäßig wütend, ich lese Geo-Epoche und wenn immer wieder die Zweite Weltkrieg, Holocaust, wenn diese Bilder da drin sind, ich krieg einen Hals. Mich ekelt das an. Ich werde jetzt noch zornig, obwohl ich damit wenig zu tun habe und das Jahre zurückliegt, werde zornig. Rebecca Pippert, eine internationale Rednerin, schreibt dazu, Zorn ist nicht das Gegenteil von Liebe. Ganz prägnanter Satz. Das Gegenteil von Liebe ist Hass. Und die ultimative Form des Hasses ist Gleichgültigkeit. Gottes Zorn bedeutet nicht, dass er seine Wut kriegt, sondern dass er entschlossen gegen den Krebs vorgeht, der an den Eingeweiden der Menschen wütet, die er mit allem, was er hat, liebt. Mit allem, was er hat, liebt. Ihr Lieben, wir müssen umdenken. Gottes Zorn ist ein Ausdruck seiner Liebe an seiner Schöpfung zu dir. Er hat es designt. Wenn ich was schaffe in meiner begrenzten Begabung, irgendwas baue für meine Kinder mit Holz, irgendwas, und den nächsten Tag haben sie es kleingeschlagen, jetzt hatten sie ein Vogelhaus kleingeschlagen. Es ist nur im Garten vom Baum gefallen und unsere zwei Jungs, es war halt geil, das kaputt zu machen. Drauf rumzutrampeln, drauf rumzudreschen. Ist das Zeit? Dann wäre ich zornig. Weil ich habe das gebaut. Ich bin der Schöpfer von dem Ding. Es ist wertvoll. Das kann man überhaupt nicht vergleichen, aber Gott ist der Schöpfer. Es ist dein Schöpfer. Er hat diese Welt designt. Er liebt diese Schöpfung. Und er ist verrückt danach. Und er ist verrückt nach dir. Und er liebt das, was er geschaffen hat, leidenschaftlich. Leidenschaftlich. Und das Böse und die Ungerechtigkeit. Und wenn du dein Leben ruinierst oder andere dein Leben ruinieren, das erzürnt ihn. Weil wir seine Schöpfung zerstören. Weil du dich zerstörst. Und Gottes Zorn als Reaktion auf das Böse, und übrigens, Gottes Zorn ist nicht in Eigenschaft seines Wesens. In der Bibel heißt es nirgends, Gott sozusagen, Gott ist Zorn, wie Gott ist Liebe. Es ist eine Reaktion auf etwas, auf das Böse, und es ist berechtigt. Wäre er nicht zornig, wäre er nicht Liebe. Bei Jeremia im 6. Jahrhundert vor Christus war diese Reaktion Gottes eine Reaktion auf das Böse seines eigenen Volkes. Und wir müssen als Christen bei uns anfangen. Die haben ihre eigenen Kinder geopfert. Die haben ihre eigenen Kinder massakriert und geopfert. Und Gott sagt, ich mache jetzt hier nicht mehr mit. Heute opfern wir andere Dinge. Wir opfern unsere Familien. Und so weiter und so fort. Wir opfern unseren Körper und treffen falsche Prioritäten und verbeugen uns und beten andere Dinge an, die uns ruinieren. Und schlagen unsere Zeit tot mit Nichtigkeiten. Das war die Reaktion heute, damals. Und ich bin überzeugt, und das spreche ich in erster Linie zu uns, die wir sagen, wir glauben Gott, an Gott. Ich bin überzeugt von einer Sache, dass wir alle zusammen, die wir heute hier sitzen, zu wenig Ahnung davon haben, mit welchem Gott wir es zu tun haben. Und ich nehme mich voll mit rein. Wir können nicht einfach so, wie wir sind, zu diesem Gott kommen. Wir haben zu wenig kapiert, wie leidenschaftlich er uns liebt. Und ich mute euch jetzt ein Zitat zu, das wollte ich ja nicht ständig bringen. Das war mir zu komplex und zu lang. Ich mute es euch heute zu, weil es heute reinpasst. C.S. Lewis schreibt in seinem Buch über den Schmerz, er war Atheist und ist zum Glauben an Gott gekommen, Literaturwissenschaftler in Oxford. Er schreibt, zieht euch das rein. Gott hat uns die unerträgliche Ehre erwiesen, uns zu lieben. In dem tiefsten und tragischsten und unerbitterlichsten Sinn, den dieses Wort nur haben kann. Jetzt kommt ein Beispiel. Wenn wir eine Frau lieben, hören wir dann auf, uns darum zu kümmern, ob sie sauber oder schmutzig, schön oder hässlich ist. Beginnen wir nicht gerade erst dann, uns darum zu kümmern, wenn der christliche Glaube sagt, dass Gott den Menschen liebt, so ist gemeint, dass wir, dass du, welch schauererregende und überraschende Wahrheit, der Gegenstand seiner Liebe bist. Du verlangst nach einem lieben Gott, in Anführungsstrichen, du hast ihn. Und jetzt schreibt er was über diesen lieben Gott. Du hast ihn. Der große Geist, den du so leichtfertig beschworen hast, der Herrscher schrecklichen Anblicks ist anwesend. Er ist das verzehrende Feuer selbst. Die Liebe, welche die Welten erschuf, beharrlich wie des Künstlers Liebe zu seinem Werk, herrisch wie eines Menschen Liebe zu seinem Hund, fürsorglich und ehrwürdig wie eines Vaters Liebe zu seinem Kind, eifersüchtig und unerbitterlich streng wie die Liebe zwischen Mann und Frau. Es ist wahrhaft eine Bürde von Herrlichkeit, die nicht nur über das hinausgeht, was wir verdienen, sondern auch über das, wonach wir, außer in seltenen Augenblicken der Gnade, verlangen. Du bist der Gegenstand von Gottes Liebe. Gott ist eifersüchtig und er liebt dich leidenschaftlich. Glaubst du das? Gott ist verrückt nach dir. Und er möchte dich. Und er sieht in jeden Winkel deines Herzens. Mit Herz meinen wir als Herzfabrik unsere Einstellung, unsere Denke, unsere Kommandozentrale, eigentlich die Person, die uns ausmacht. Unsere Seele. Und er will, dass du schön bist. So schön wie er übrigens. Dass wir ihn spiegeln. Und das schmerzt manchmal. Wie mich manche Kritik meiner Frau schmerzt, weil sie möchte, dass ich schön bin. Und weil jemand zu lieben immer bedeutet, dass der andere schöner wird. Auch wenn mir das auf den Sack geht, wenn sie mich kritisiert. Auch wenn mich das schmerzt, wenn sie sagt, das ist eine blöde Charaktereigenschaft an dir und ich möchte, dass wir gemeinsam dran arbeiten. Damit ich schöner werde. Und vielleicht sitzt du jetzt hier unter diesem ersten Punkt und du bist entmutigt und dein Leben fühlt sich an wie ein Schlachtfeld und fühlt sich wie Jeremia. Es ist vielleicht wirklich so, dass du unter dem Zorn Gottes leidest. Egal ob direkt jetzt, ob es ein Verschulden ist, ob es Sünde in deinem Leben ist, destruktive Dinge, die du tust. Oder ob du, wie Jeremia, der unschuldig ist an sich, irgendwie mit reingenommen bist. In Gottes Zorn, universal irgendwie. Ich möchte dir Mut machen, dass das, was dir passiert ist, dass du das nicht als etwas ansiehst, das zufällig passiert ist, weil es dumm gelaufen ist, weil es dein Schicksal ist oder du falsche Entscheidungen getroffen hast, das mag sein. Dann kehr um. Schau tiefer, kannst du glauben, dass Gott gerade heute, gerade jetzt, seine Geschichte mit dir schreibt? Dass das alles deshalb du erlebst, dass du deshalb hier bist, weil Gottes Zorn seine Arbeit macht gegen das Böse. Allgemein gegen das Böse, die Halbwahrheit, der Stolz, den Schein, die Selbstgerechtigkeit, der Betrug, der Neid, das Versteckspiel in dieser Welt, in unserer Region, in unserem Land und bei dir. Wir leiden unter Gottes Zorn, aber, und das sind die letzten zwei Punkte, die werden kürzer sein, ich will es nur anpunktieren, aber unter Gottes Zorn finden wir Frieden und wir finden versteckt unter diesem Zorn Hoffnung. Unter Gottes Zorn ist Frieden. Jeremia ist überzeugt davon, der Prophet, der weinende Prophet, eines Tages wird ein Tag kommen. Und die Propheten nennen das im Alten Testament immer wieder der große Tag. Der große Tag. Oder sie nennen das der große Tag des Zornes des Herrn. Und er ist überzeugt davon, dass ein Tag kommen wird, an dem wie bei einer Staumauer alles bis dahin aufgereihte Unrecht, alle Ungerechtigkeit, alles Böse, alle Selbstgerechtigkeit, alle Idiotie, alles Gift, aller Krieg gerecht gerichtet wird, indem es zur Sprache kommt, effektiv und wie mit dem Skalpell fein aufgeschnitten. Am Tag des Herrn werden alle Menschen, davon ist Jeremia überzeugt, Antwort geben müssen. Sie werden sich verantworten müssen für das, was sie getan haben. Vor diesem lebendigen Gott. Und es heißt selbst im letzten Buch der Bibel noch, wenn dieser Gott richten wird an diesem Tag des Zornes, wer kann dann bestehen? Wer kann dann vor ihm stehen und vor ihm treten? Und sagen, ja, ich war ja gar nicht so schlecht. Ich habe immer einer alten Oma über die Straße geholfen. Ich habe Sonntag meine Karre nicht gewaschen. Und ich habe meinen Stuhl ausgefüllt, war ja Herzfabrik ab und zu mal. Wer kann dann bestehen durch das, was er getan hat? Weil Gott tiefer schaut. Und vielleicht passt dir dieser Gedanke nicht. Aber daran liegt Frieden. Warum? Dann liegt Frieden. Weißt du, was mir in meinen kleinen Ungerechtigkeiten, die ich erlebt habe, in meinem Leben Frieden geschenkt hat? Es gibt einmal ein interessantes Zitat, das Paulus bringt im Römerbrief. Er schreibt, rächt euch nicht, sondern gebt Raum, gebt Platz dem Zorn Gottes. Denn, und jetzt kommt ein Zitat aus dem ersten Teil der Bibel, denn die Rache ist mein, sagt Gott. Ich will vergelten. Ich will vergelten. Und Jeremia sagt das Gleiche. Am Ende seines Klageliedes sagt es, Gott, vergilt ihnen. Bestraf sie. Du machst es viel effektiver. Dein ist die Rache. Als mich jemand geschlagen hat in unserem Garten und mir eine runtergehauen hat als erwachsener Mann und mich geschubst hat und degradiert hat, habe ich gesagt, Herr, Gott, du hast viel effektivere, bessere Wege, um das wieder zur Sprache zu bringen, als ich. Dein ist die Rache, ich gebe es ab. Als ich von Menschen und auch von engen Freunden verleumdet wurde und sie mich schlecht gemacht haben und mir das wehgetan hat, ist nicht an mir vorbeigegangen, einfach so habe ich gesagt, Gott, ich weiß um deinen Zorn, um dein Richten am Ende. Gib mir dadurch, dass das vor dir, an dir vorbei muss, vor dir zur Sprache kommt, gib mir Frieden heute. Und das muss an dir vorbei und so weiter. Und das war ein Prozess, das war nicht nur ein Gebet und so weiter. Ich bin überzeugt davon, ein Gott, der nicht über Ungerechtigkeit und Betrug zornig wäre und nicht eines Tages der Gewalt ein Ende bereiten wird, es nicht wert wäre, dass wir ihn anbeten. Es nicht wert wäre, dass wir ihn anbeten. Wenn wir nicht an einen Gott der Vergeltung glauben, liegt darin das geheime Gift für Gewalt und für Unfrieden in unserem eigenen Leben. Ein Verbrecher muss für seine Taten bezahlen. Das ist ganz tief in unser Denken integriert. Gestern Abend die Frau kam wie durch einen ganz seltsamen Impuls einfach zu uns. Mir ist Unrecht passiert. Da ist jemand an meine Karre gefahren. Die ganze Stoßstange hinten ist kaputt. Wer war das? Was machen wir jetzt? Der Verbrecher muss für seine Taten bezahlen. Das ist tief in unserem Denken verankert. Und wenn du erlebst, dass jemand dein Auto stiehlt, dein Radio rausklaut, irgendwie deiner Tochter was antut, dann willst du Gerechtigkeit. Und wir stehen als Menschen immer in der Gefahr. Du hast mir ein Auge ausgestochen. Also steche ich dir zwei aus. Und wir kommen in diese endlose Spirale der Gewalt, der Vergeltung, des Unfriedens, des Hinterhertragens, des Unfriedens eigentlich in unserem Leben. Und ist es möglich, deinen berechtigten Hunger nach Gerechtigkeit anders zu stillen? Weißt du, mit wem du in Unfrieden bist? Wen du so geheimnisvoll manchmal mit Shitstorm belegst? Wer dir hochkommt immer wieder, über wen du lästerst? Wo Unfrieden ist in deinem Leben? Ist es möglich, deinen berechtigten Hunger nach Gerechtigkeit anders zu stillen, Eltern, die versagt haben dir gegenüber, Wunden, die nicht so schnell verheilen. Ja, nur dadurch, dass du anfängst, an Gottes Gerechtigkeit und Zorn zu glauben. Das klingt voll schräg. Wenn du nicht glaubst, dass es einen Gott gibt, der einmal vollkommen Recht üben wird, effektiver als du es kannst, dann wirst du selber das Schwert in die Hand nehmen. Und du wirst in diesem Strudel der Vergeltung landen. Die Kraft, das Schwert stecken zu lassen, hast du nur, wenn du daran glaubst, dass Gott selber für vollkommene Gerechtigkeit sorgen wird. Unter Gottes Zorn ist Frieden. Unter Gottes Zorn ist Frieden. Und das letzte Punkt, unter Gottes Zorn ist Hoffnung. Jeremia hatte noch eine zweite Perspektive und das schreibt er in Vers 22, ist die Mitte dieses Klagelieds. Und ich habe das bewusst weggelassen, es klingt da heller. Silberstreif am Horizont. Er betet und er sagt, so als wenn er zu sich selber sagen würde, ja, die Gnadenerweise, und jetzt ist ein ganz komisches Wort, das steht in der Mehrzahl, die Gnaden, die Treue, die Geduld Gottes. Wie ein großer Herrscher sich herunterlässt zu seinem unwürdigen Sklaven, ist nicht zu Ende. Ist nicht zu Ende. Sie ist jeden Morgen neu, wie wenn deine Spur im Sand, wenn du am Strand bist und sie sich dort tief eingeprägt hat, durch jede Welle wieder neu weggemacht wird. Sie ist jeden Morgen neu. Groß ist deine Treue. Nicht der Zorn bleibt. Deine Gnade und Liebe ist viel größer. Das bekennt Jeremia. Und Jeremia kannte die Schriften von Jesaja. Jesaja war ein anderer Prophet, kurz vor ihm. Und dieser Jesaja schreibt von einem anderen weinenden Propheten. Und er schreibt letzten Endes unbewusst von Jesus Christus. Und er beschreibt ihn als leitenden Gottesknecht, der einmal von Gott kommen würde, der wie Jeremia auch leidet, ungerecht. Und der sozusagen der Blitzableiter von Gottes Zorn wird, der unsere Leiden und unsere Schmerzen ans Kreuz tragen wird, dort durchbohrt wird, damit wir nicht diesen Zornesbecher austrinken müssen an unserer Stelle. Das sieht Jesaja und das sieht hier Jeremia, der weinende Prophet. Und das war seine Hoffnung. Und ihr Lieben, beide Propheten, Jeremia und Jesus Christus, leiden nicht aus Zufall, sondern weil Gott es wollte. Weil Gott es wollte. Und beide trifft der Zorn, trifft das Nein Gottes. Und es gibt einen krassen Unterschied. Jeremia, der leidende Prophet, 6. Jahrhundert, erlebt diesen Zorn Gottes verdünnt. Wie so ein Tropfen auf 100 Liter Wasser. Und Jesus muss diesen Zornesbecher Gottes pur trinken. Jeremia schreibt wegen seiner eigenen Sünde und er nimmt sich in diesem Gebet, in diesem Klagelied voll mit rein und sagt, wir sind vor dir, wir können nicht zu dir kommen, ich eingeschlossen. Auch Jeremia kann nicht vor Gott bestehen. Und er schreit wegen seiner eigenen Sünde, wegen der Sünde seines Volkes. Auch er kann nicht bestehen. Jesus schreit am Kreuz wegen unserer Sünde, nicht wegen seiner. Er schreit, Vater, vergib ihnen. Wende deinen Zorn ab, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Und Jeremias Gebet wird erhört. Das Gebet von Jesus, des einzig Gerechten, wird nicht erhört. Er schreit am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Meine Liebe ist weg. Die Beziehung zu dir ist kaputt. Du verlässt mich. Und Jeremia leidet und wird nicht vernichtet. Und Jesus Christus trifft Gottes Zorn und er wird vernichtet. Und er stirbt am Kreuz. Und um drei wird es finster. Und die Erde bebt. Warum? Wegen mir und wegen dir. Gottes Zornesblitze entladen sich an Jesus. Und unsere Ursünde ist kein Kavaliersdelikt, das meine ich unter Ursünde, dass wir mit unserem Herzen alle zusammen ganz oft und manchmal ich jeden Tag letztendlich sagen, Gott, du genügst mir nicht. Du genügst mir nicht. Du bist ein Randerschein oder vielleicht bist du sogar Luft für mich. Du reichst nicht. Ich brauche andere Dinge, die mein Leben ausfüllen. Du genügst mir nicht. Und die Früchte davon sind Geldgier und sind, dass wir Beziehungen über werden, dass wir andere Dinge als wichtiger nehmen, dass wir unser Leben verschreiben, unsere Familien opfern und so weiter und so fort. Und Gott, der die Liebe ist, der die Liebe ist, diese eifersüchtige, leidenschaftliche Liebe, kann diese falschen Sicherheiten, die unser Leben aussaugen, er kann sie nicht einfach annehmen. Er ist das Licht. Und in ihm gibt es keine Korruptheit, keine Finsternis. Dafür liebt er uns zu sehr. Wir und du, wir sind verlorener, als wir jemals dachten. Und deswegen wird es finster. Aber wir sind geliebter, als wir jemals gehofft hätten. Und Jesus trinkt diesen Zornesbecher Gottes bis zum letzten Tropfen, damit ich ihn nicht trinken brauche, damit du ihn nicht trinken brauchst. Paulus schreibt es auch in diesem Brief an die Römer im 1. Jahrhundert nach Christus. Er schreibt, Gott zeigt seine Liebe zu mir, zu dir darin, worin? Dass Jesus für uns gestorben ist, als wir tolle Menschen waren, als wir ihn gesucht hätten, als wir irgendwie eine Leistung vollbracht hätten, die das nach sich zieht, als wir noch Sünder waren, als wir alle noch gesagt haben, ich brauche dich nicht. In dem Moment. Und jetzt schreibt Paulus, um wie viel mehr, wenn Gott seinen Sohn opfert, der den Zornesbecher austrinkt, um wie viel mehr, wenn er es getan hat, als ich ihn noch gar nicht gesucht habe, als ich mit meinem Leben gesagt habe, Gott, du genügst mir nicht. Wie viel mehr werden wir durch ihn gerettet, durch Jesus hindurch, er als Mittel vor dem Zorn Gottes. Nachdem wir durch seinen Tod, durch sein Blut, das vergossen ist, gerecht geworden sind. Gott schafft durch Jesus eine Lösung für das Böse und die Ungerechtigkeit, die uns anhaftet. Und er bezahlt mit seinem Leben. Und wenn wir uns hineinstellen in diesen Schatten des Kreuzes, und wenn du das machst und du damit sagst, und vielleicht ist der Moment heute für dich da, das erste Mal oder wieder neu, Jesus, das möchte ich für mich. Ich identifiziere mich mit dem, was du für mich getan hast. Dann musst du den Zorn Gottes am Ende, diesen großen Tag des Zorns, nicht mehr fürchten. Ich möchte schließen, bin der Überzeugung, dass Gottes Zorn nicht das letzte Wort ist. Dass Gottes Zorn nicht das letzte Wort ist, Gottes Treue und Liebe, seine Gnade, seine Geduld, seine Treue. Egal wie tief die Spuren sind in deinem Leben, wie berechtigt Gottes Ferne, sein Zorn sind in deinem Leben. Gottes Treue und diese Liebe zu dir, sie gewinnt. Und wenn du konfrontiert bist mit einem Nein Gottes momentan und du leidest und hast weder Frieden noch Hoffnung, dann möchte ich dich einladen. Es gibt ein paar Instrumente, aber ich möchte dich grundsätzlich einladen, diesen Frieden und diese Hoffnung nicht in irgendwelchen anderen Dingen, sondern in diese Person, Jesus Christus, neu zu suchen und zu finden. Und heute ist der beste Tag, damit anzufangen. Der beste Tag, damit anzufangen. Ich habe drei Gedanken, die du dir mitnehmen kannst. Der erste ist kein Gedanke, es ist einfach nur Denkzettel. Schreib dir jetzt, die nächsten 2, 3, 4 Minuten, einen Gedanken. Dein Handy, Zettel, keine Ahnung, Hirn, auf den Rücken vom Nachbar. Ein Gefühl der Predigt auf, die dich getroffen, die dich hinterfragt, die dich bewegt haben. Und frag dich, lass es keine Theorie sein, ein Gedanke, den du mitnimmst. Frag dich, was bedeutet das für mein Leben? Denn es gibt einen gewaltigen Unterschied. Der Graben kann nicht größer sein zwischen dem, ich weiß etwas über Gott und habe etwas gelernt über Gott in meinem Hirn. Und dem, dass es dein Herz wird. Eine Beziehung, dass du Gott kennst. Und das, was er getan hat, für dich annimmst. Zweitens, Unfrieden. Ist etwas praktischer. Wo genau lebst du im inneren Unfrieden mit Menschen, die dir wehgetan haben? Schreib dir Namen auf. Wer ist es? Sprich ein Gebet, vielleicht heute oder diese Woche. Und gib Raum dem Zorn Gottes. Gib ihm Platz. Denn sein ist die Rache und er wird vergelten. Nenn das Unrecht beim Namen. Dass du Frieden findest. Und das dritte ist Zornbewusstsein. Ich muss es bekennen an der Stelle, ich bin ein manchmal ungerecht gerechtfertigter Mann, der oft zornig ist. Und ich habe in den letzten Ehejahren einiges drüber lernen dürfen. Und durch die Gnade meiner Frau und durch die Liebe Gottes durfte ich heil werden an der Stelle. Wenn nächste Woche du zornig wirst, an irgendeiner Stelle, ob es berechtigt oder unberechtigt ist, wenn dieses Gefühl in dir hochkommt, in der Wut und Zorn, dann halt immer kurz inne. Was zeigt dieser Zorn über dich und über Gott? Halte inne, wenn du zornig bist. Das sind die Schritte, die Ideen, wie es vielleicht für dich praktischer werden kann, das, was du gehört hast, ins Leben hinein zu übersetzen.